Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fakebusters oder eure tägliche Information von Kurier to Hear. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich bei unserem Podcast Alles außer Corona. Nicht nur ich begrüße Sie, es begrüßen Sie selbstverständlich auch meine zwei Kollegen Omar Sasam. Entschuldigung. Klaus Eck.
Guten Abend aus Niederösterreich.
Omar Sasam in den...
Was machst du hier?
Reinhard Fenderich. Ich begrüße Sie. Entschuldigung, ich hab's vergessen. Ich begrüße Sie natürlich auch ganz, ganz herzlich bei unserem Podcast Alles außer Corona. Omar Sasam, in den Reinhard Fenderich gefahren ist. Mhm. Das war sehr schön jetzt, sehr romantisch, finde ich.
Finde ich auch. Es hat sowas einen schönen harmonischen, jingle-artigen Start gehabt. Das war fast professionell.
Wir haben ja jetzt, merke ich, einen Jingle, wenn man das auf den iTunes sieht. Wir werden jetzt von Kurier präsentiert.
Ja. Ja. Warum eigentlich?
Ist der Geldkoffer bei euch? Bei mir ist er nicht.
Nein, bei mir ist nichts angekommen.
Ja, bei mir sind ein paar böse Mails gekommen, dass wir jetzt Teil des Sebastian Kurz PR-Kahns sind, weil wir jetzt für den Kurier tätig sind und der Kurier sowieso verlängerter Arm der Türkisen. Wir sitzen jetzt auch, wir erweitern den verlängerten Arm um drei Gliedmaßen angeblich.
Ja. Also, ich habe schon ein Gliedmaßen-Pick bekommen.
Gliedmaßpick.
Ja. Aber wir unterwandern den Kurier als wir bringen ihn wieder auf Spur vielleicht zu dritt. Also ich verteidige total den Kurier, weil der Kurier meiner Meinung nach, ja auch wenn er angefeindet wird von manchen Journalisten hat, die in jede Richtung schreiben. Es gibt natürlich auch bürgerliche Journalisten, das kann man nicht bestreiten, aber es gibt auch Leute, die da drinnen schreiben, die ich extrem schätze, Trattarotti, Florian Aigner, das ist eine große Kolumne, eine Wissenschaftskolumne, die sind alle weit weg. Bammelsberger meiner Meinung nach überhaupt noch der beste Karikaturist der Gegenwart, finde ich, in Österreich. Und ich finde es dann unfair, wenn die alle in die Kurznähe gerückt werden, weil das sind sie definitiv nicht.
Ja, so wie nur, weil Chefin, nur weil die Chefin vielleicht eine Affinität hat, vielleicht, man weiß es natürlich nicht, ja. Vielleicht eine Affinität hat zur Regierung, zu Sebastian Kurz persönlich und zu Wolfgang Schüssel, heißt es ja, ich habe zum Beispiel eine wahnsinnige Affinität zu England und es muss niemand Englisch sprechen.
Ja, sonst würde der Podcast auch alleine stattfinden. Nur mit.
Ich finde gut, dass wir den Kurier infiltrieren. Wir arbeiten zack, zack, zack von innen und werden jetzt demnächst schon Redakteurinnen und Redakteure austauschen. Das ist ja der Auftrag, was weniger Leute wissen, dass wir persönlich ja vom Sebastian Kurz den Auftrag haben, die Frau Salomon zu ersetzen.
Ja, drei alte weiße Männer.
Ja. Es geht nämlich wieder zurück in den Werten der Gesellschaft. Drei alte weiße Männer statt einer türkisen Frau.
Ich möchte mich entschuldigen.
Ich übergebe an den Klaus. Hier, meine Damen und Herren, ein offizielles Statement meines Kollegen Klaus Eckel, der sich nicht getraut hat, selbst zu kommen und sich zu entschuldigen und seinen Pressesprecher schickt.
Genau, den Pressesprecher von Klaus Eckel, der dem Klaus Eckel verdammt ähnlich sieht.
Klaus Eckel heißt lustigerweise.
Also der Pressesprecher von Klaus Eckel ist ein echter Fan von Klaus Eckel. Und er hat, der Pressesprecher möchte hiermit ausrichten, dass sich Klaus Eckel nach 75 gefüllten Podcast-Folgen einmal wirklich so stark geirrt hat, dass er einen kleinen Shitstorm von drei E-Mails bekommen hat. Ich habe letztes Mal gesagt, dass wir in Österreich eine andere Organspenderregelung haben als die Spanier. Und witzigerweise, drei Frauen haben mich sofort angeschrieben, drei sehr gut informierte Frauen. Eine ist ja auch da beruflich verankert in diesem ganzen Verein, der mit den Organspenden sich beschäftigt, gesagt, das stimmt nicht. Auch wir in Österreich, hier gilt die Widerspruchslösung, genauso wie in Spanien. Und haben. Sie schätzen den Podcast, aber sie schätzen auch sehr daran, dass wir drei immer ganz haarscharf an der Arbeit, an der Wahrheit uns abarbeiten und wir mit der Lüge, wir unseren Podcast nicht von der Lüge infiltrieren lassen sollen. Deswegen,
meine Lieben, ich muss mich vielmals entschuldigen. Die letzten 3 Minuten, seit ihr Kurier gesagt habt, war meine Internetverbindung wie durch magische Hand komplett unterbrochen. Ich schwöre. Und ich habe nur noch gehört. Habt ihr eine Frage an mich gerichtet, die ich anders beantwortet habe als sonst?
Genau, die auf Arabisch. Wir haben dich auf Arabisch gefragt, ob du nicht der verlängerte Arm des Falter bist.
Okay. Ich habe nämlich verstanden, du hast meine Mutter beleidigt. Okay, aber sonst ist alles
genau. Ich verstehe das.
Nein, alles gut.
Verbindung. Wir wollten nur testen, ob du Arabisch kannst. Also gut, Klaus, wir nehmen deine Entschuldigung an und wir sind froh, dass das geklärt wurde, weil es natürlich fatal wäre, wenn wir im Podcast hier die Unwahrheit verbreiteten, denn wir sind ja Satiriker, womit wir schon bei einem Thema der Woche wären, diese Laien-Veranstaltung da, diese satirischen Amateure, Nina Proll und Jan-Josef Liefers und diese ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich laienhaft als Satiriker probiert haben. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Würdest du sie engagieren?
Was?
Würdest du sie engagieren?
Selbstverständlich. Ja. Weiß nicht, als was, aber...
Ich glaube, alle wollten einen Drehtag haben in der Corona-Zeit, was ja nicht so leicht zu bekommen ist, ein Drehtag. Jetzt hatten sie
aber,
alle.
Aber ist es nicht eigenartig, dass man plötzlich ein... Also erstens einmal ist es schon schwierig, wenn jemand ein Satireprojekt macht, der sozusagen die Routine in der Satire nicht hat. Ja?
Ja.
Also da war vieles gut gemeint. Die meinen das ja nicht böse. Es ist ja nicht so, dass die das jetzt wirklich böse meinen oder dass die jetzt irgendwie Menschen verunsichern wollen. Das ist ja eine... Da steckt ja ein positiver Gedanke, steckt da ja dahinter. Aber ja, warum, glaubt ihr, ist das so in den Arsch gegangen?
Ja, meine Frage ist, hat Satire den Auftrag, Menschen zu belehren? Ich glaube nicht. Und das ist, glaube ich, das Problem, das dem Ganzen zugrunde liegt. Du kannst Satire nicht dazu benutzen, zu lehren. Wenn ich ein Mediziner bin, der seinen Schülerinnen und Schülern etwas beibringen möchte, kann ich das nicht satirisch und nur satirisch an satirischen Patienten Geschichten erzählen, wo so es lustig ist, weil dann bleibt nicht...
Es war ja auch überhaupt nicht lustig. Es war kein einziges Video von dem, was so, dass ich mir gedacht habe, Alter, das kann man eigentlich nicht sagen, aber es ist verdammt lustig. Es ist ja so, natürlich darf, ich möchte eins sagen, natürlich darf Satire alles. Die große Frage ist, aber dürfen alle Satire? Ja, aber das ist ja das Problem, ganz einfach.
Ja.
Ja, ich denke mir, es war zwei Sachen, die ich mir sofort gedacht habe. Das eine ist eine irgendwo mal zeitlich eine komische Situation. Also irgendwie hat man ja das Gefühl, dass abgesehen davon, was die Regierung verkündet, dass jetzt wirklich langsam sich die Pandemie zu einem gewissen ein Zwischenende neigt. Ja? Und gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade langsam alles öffnen, reden die davon, dass wir zu Hause bleiben müssen und dass die Kultur zusperrt, wo jetzt gerade es zaghafte Versuche gibt, die Kultur zu öffnen. Also das Timing habe ich völlig, also wenn sie es im Dezember gemacht hätten, okay, aber jetzt habe ich es nicht ganz eingesehen. Und das Zweite, was mich bei Kritik ärgert und stört, ist, kein einziger hat gesagt, na, was können wir denn machen? Also kein einziger Vorschlag war, besorgt mehr Betten, bildet Pflegekräfte aus, bezahlt die Pflegekräfte besser, schützt die Alten. Wie würden wir es machen? Weil nur sich hinstellen und über die Ironie zu erzählen, was alles schief läuft, das können wir alle, aber du musst natürlich auch eine Entscheidung treffen. Wenn sie sagt, sperrt die Kultur auf, dann müssen sie auch am Schluss sagen, okay, wir machen wieder Theater auf, vielleicht sogar ohne Masken, ohne Abstand, und wir nehmen halt im Sinne der Kultur oder für die Opfer der Kultur sind halt jede Woche 200 Menschen auf Corona-Intensivstationen, die versterben, aber dafür dürfen wir wieder Hamlet spielen. Und wenn sie diesen Schluss sagen, dann ist das zumindest ein Vorschlag, über den haben sie sich aber nicht getraut.
Ja, ich bin
nicht ganz sicher. Frage, sterben im Theater auf der Bühne mehr Leute oder auf den Intensivstationen?
Ja, die Frage ist, sterben nicht im Theater vor Langeweile im Zuschauerraum mehr Leute als insgesamt an Corona?
Ich frage mich, ob es überhaupt Satire war. Ich glaube ja nicht. Überlegt einmal, oder ob es überhaupt satirisch gemeint war. Als diese Nachricht kam, wir können die Theater wieder aufsperren, eventuelles Datum 19. Mai. Ich meine, ich habe mich jetzt sehr daran gewöhnt, an dieses ganz viel zu Hause sein, ganz viel Zeit mit der Familie. Und so ein kleiner Anteil in meiner Psyche hat auch gesagt, na geh.
Ja.
Ja, vielleicht war es das und vielleicht war es total ernst gemeint, dass sie gemeint haben, hey, alles dicht machen, es ist so leiwand zu Hause. Nein, ganz im Ernst, was ich wirklich ekelhaft finde daran, und das finde ich, muss gesagt werden, dass erstens sich Leute so abfällig über Menschen äußern, die Leben retten wollen. Und zweitens, dass völlig ignoriert wird, dass Leute abkratzen. Dass völlig ignoriert wird, dass immer noch Leute im Spital hackeln dafür, Menschen gesund zu machen in der Pandemie. Und da kann man nicht einfach so von zu Hause sitzend sagen, machen wir alles dicht. Und es gab einen schönen Gegenvorschlag, der hat mir sehr gut gefallen. Alle eine Schicht machen. Der Vorschlag, ich glaube, einer Intensivschwester, die gesagt hat, wisst ihr was, ihr, die euch aufregt, macht mal eine Schicht auf der Intensiv und dann reden wir weiter. Und das finde ich einen der besten Vorschläge, einen der konstruktivsten Vorschläge.
Stimmt auch, aber eben, was ich auch sagen will, zur Verteidigung dieser Kollegen oder teilweise irgendwie Kollegen, diese viele, manche kennt man ja auch gar nicht, aber ich finde trotzdem, erstens fand ich diesen Shitstorm wieder, oder dass sie heutzutage so ein Shitstorm wegen sowas ist, ist halt ihre Meinung, es ist nichts Besonderes. Irgendwelche Kreative, die dann ein Jahr fad ist, versuchen sich vor der Kamera. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch, vielleicht etwas missglückt, aber diese große Aufregung hat es definitiv nicht verdient. Wir haben so viele andere Probleme, ja. Ich finde, das ist ein klassischer Nebenschauplatz unserer Gesellschaft. Wir haben Klimakrisen zu lösen, wir haben ein Armutsproblem zu lösen, ja. Wir haben alleinerziehende Mütter ohne Ende in Österreich, die genug Probleme haben. Da war wieder viele Artikel über sowas. Gibt es überhaupt keinen medialen Diskurs in der Größe wie von 20 Schauspielern, die dann an einem Nachmittag die Webcam voll plappern mit etwas, wo man sagen kann, ja, war sicher nicht die Speerspitze der Intelligenz, aber es ist jetzt auch kein großes Drama. Es ist nichts Großes passiert. Es ist ihre Meinung und sie sollen es einfach sagen können. Ich kann es ablehnen, aber daraus immer einen Shitstorm zu erzeugen, das verstehe ich halt auch nicht ganz, diese Reaktion.
Es unterwirft sich dem gleichen Vergrößerungsfaktor, dem gleichen Aufregungsvergrößerungsfaktor, ja, wie die Turnschuhe. Es ist halt alles gerade Faktor 4. Und dadurch kriegt alles eine ganz andere Dynamik, als es früher gehabt hat. Wir sind nicht mehr so resilient und halten nicht mehr so viel aus. Ich auch nicht. Ich ärgere mich über jeden Schaß und habe mich früher über fast nichts geärgert. Ich merke es ja auch, natürlich, du hast viel weniger deiner, gerade in unserem Bühnenberuf haben wir viel weniger Routine und eben dadurch diese Sicherheit, auf die wir zurückgreifen, nicht mehr. Und dadurch lassen wir uns natürlich auch schneller aus der Bahn werfen und die andere in anderer Form aus der Bahn geworfen werden, reagieren auch viel schneller über. Ich glaube aber, in Wirklichkeit, mein total schönes Ziel wäre, es irgendwie zu schaffen, also das klingt jetzt echt, wie sagt man pathetisch, ich habe das Wort gestern gelernt, alle lieb haben, wäre echt wieder nett, wenn wir es schaffen, alle wieder irgendwie lieb zu haben. Genauso wie früher.
Nein, voll Teufel, ich hab doch früher nicht alle lieb gehabt.
Nein, ich finde auch, das ist
wichtig. Ich möchte, dass es so wird wie früher, dass mich alle wieder am Arsch lecken können.
Nein, du willst, dass du es wieder sagen kannst auf einer Bühne.
Ja, genau, das war's.
Genau.
Ich verstehe natürlich die Sehnsucht der Künstlerinnen und Künstler, ich habe sie auch wieder auf die Bühne zu gehen, aber glaubet mir, ich aber sage euch, es ist nicht momentan nicht das Wichtigste. Es ist für uns wichtig und es ist für die Gesellschaft nicht unbedeutend, aber ich habe mir das genauso gedacht wie du, Klaus. Man muss weder so ein Video machen, noch muss man sich so wahnsinnig drüber aufregen. Deshalb kommen wir, wenn es recht ist, hast du eine Kellnerin zu Hause oder was?
Achso, nein, Entschuldigung.
Sitzt du eigentlich im Wirtshaus bereits, das illegal
ist? Nein.
Und
das ist großartig. Da haben jetzt unsere Audio-Podcast-Leute ganz viel davon.
Ja. Liebe Audio-Podcast-Leute, der Zeitpunkt ist gekommen, wenn ihr wissen wollt, was jetzt großartig war und wahnsinnig lustig eigentlich, dann müsst ihr jetzt sofort aufhören, das nur zu hören sondern auf den Globeplayer gehen.
Wir wollen sich verraten, es war wirklich großartig.
Ungefähr also, bei Minute 14 oder so, oder 13 ist es.
Also ich hab Bruce Willis Filme gesehen mit weniger Spezialeffekten.
Ja. Jurassic Park ist nichts dagegen, was du jetzt gemacht hast, Oma. Das ist ja großartig.
Der Oma hat gerade ein Engagement von Pixar, ja.
Ich höre euch wieder nicht, weil mein Internet ist wieder aus. Also ich habe, als ich meinen Kaffee gekriegt habe, war es eigentlich dann schon wieder vorbei. Ich sehe euch nicht, ich höre euch nicht, aber tut's schnell, ich steige wieder ein, sobald es wieder läuft.
Oma hat gerade selbst einen Kaffee serviert, er war doppelt im Bild, das müsst ihr euch anschauen.
Ich trinke mal den Kaffee.
Ja, trinke mal den Kaffee.
Ja.
Kommen wir zu einem anderen Thema, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen. Ich möchte es euch, Oma, hörst du uns schon?
Ja, er trinkt
noch. Er hört uns nicht. Eigenartig.
Ganz ein Schaf.
Aha. Na, macht ja nichts. Ich finde, vielleicht ist das eine eigene Kunstform. Stiller Podcast.
Ich friere einfach auch ein.
Rede mal weiter, lieber Nia, zu unserem zweiten Thema. Wir sind es unseren Audio-Zuhörern schuldig. Die können mit dieser Pause nicht umgehen.
Ja, ich kann mit dieser Pause nicht gut umgehen. Wenn, liebe Audio-Hörer, wenn ihr kurz selber was singt oder so. Ich wurde gestern geimpft.
Ah, das ist sehr schön.
Ich wurde, vorgestern am Sonntag. Ich wurde am Sonntag geimpft. Wir plaudern hier. Bist du wieder da? Geht's wieder?
Ja, ich sehe euch wieder, entschuldige.
Ja. Es ist sehr interessant, dass wir ein akustisches Problem haben, das nur du hast, das zu uns aber zu einem nicht akustischen, sondern visuellen Problem wird, weil wir sehen dich nur. Wenn man aber zuhört, hat man eigentlich kein Problem, weil man sieht ja sowieso nicht, außer du machst einen Gag. Es ist wirklich heute ist ein sehr fast dadaistische Folge.
Ich glaube, das ist der erste Impfschaden von deiner Impfung. Da merkt man schon, ihr seid beide geimpft. Ja. Und beide, also man muss jetzt sagen, von drei Leuten in diesem Podcast sind zwei geimpft. Wenn diese Statistik repräsentativ für Österreich wäre, wäre die Herdenimmunität, hätten wir sie erreicht, oder?
Wir drei sind herdenimmunisiert.
Von uns dreien ist der einzige nicht geimpfte, der mit österreichischen Namen.
Das stimmt.
Ja, was?
Du, ich schreibe jetzt am Handy gerade das Antragsformular bei der FPÖ. Ich trete hiermit beim Kickl-Fanclub ein, weil... Also pass
auf, die Geschichte bei meiner Impfung war folgende. Man hat mich darüber informiert, dass ich zur Risikogruppe gehöre.
Ja.
Daraufhin habe ich gesagt, wieso? Ich habe doch kein Asthma.
Ja.
Dann hat es Versuche gegeben, mir möglichst zärtlich beizubringen, dass ich eine blade Sau bin und dass ich mit meinem Body Mass Index, wollt ihr ihn wissen?
Ja.
37.
Okay. Mhm.
Bin sehr stolz. Bin
Einheit Kilogramm pro Quadratmeter übrigens, ja?
Ein Kilogramm pro Quadratmeter.
Ja.
Und mit Body Mass 37 wird man geimpft. Jetzt habe ich mich dort angemeldet und gedacht, ja gut, dann mache ich's. Lass mich impfen. Und dann haben sie von mir verlangt, und das ist wirklich eine Frechheit, ein Zertifikat, also ein Befund. Dann habe ich meine Ärztin angerufen und gesagt, du, ich brauche einen Befund, weil sie glauben mir nicht, dass ich Übergewicht habe.
Aber vielleicht, sie hätten vielleicht auch glauben können, dass es nur Fell ist.
Und ich bin natürlich hingegangen und gesagt, grüß Gott, ich bin wegen des Asthmas hier.
Okay. Ist ein schöner Gedanke, der Nier ist der einzige Mensch, der sich ein Sommerfell anlegt. Die meisten Tiere legen sich ein Fell. Und immer im Mai legt er sich ein Sommerfell an und fährt mit dem nach Zakynthos und wundert sich, warum er schwitzt.
Ich möchte der Stadt Wien bzw. allen Menschen im Austria Center meine Hochachtung und meine Dankbarkeit ausdrücken. Das ist so großartig organisiert. Man hatscht. Es war auch sehr lustig, weil hauptsächlich sehr blade. Es war ein Wandertag der Bladen, natürlich.
Also es war, die haben so Thementage.
Es waren sieben Thementage. Es waren sieben
Gestern war Eukalyptus.
Und ich bin da mit den Bladen mitgekatscht und wurde dann geimpft. Und ich kann nur jedem raten, sich dann, wenn es das wirklich gibt, dass alle sich endlich impfen lassen können, die das wollen. Falls es Menschen gibt, die zweifeln, soll ich nicht, kann ich nur sagen, ja, ihr sollt, ihr könnt. Es ist seither so, ich war wirklich gerührt eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich hab echt fast geheult.
Ja. Weil ich natürlich gewusst habe, dass sich jetzt Bill Gates alle meine Daten weiß die ganze Zeit.
Weißt du, was bei mir war, 3 Wochen nach der Impfung?
Wer?
Das kann kein Zufall sein, ist mein MacBook eingegangen.
Ja. Mhm. Ich wurde gestern geimpft, ich habe heute ein neues bekommen. Ich kann nur jedem raten, sich impfen zu lassen. Man kriegt 2 Tage später ein neues MacBook.
Und ein Wertgeschenk der Impfung von AstraZeneca. Es ist
Nein, es ist ganz eigenartig. Also man wird ein bisschen übermütig auch, weil ich habe natürlich das Gefühl, es ist vorbei. Ist es natürlich nicht. Ich muss jetzt noch warten. Oma, du bist der Arzt. Wie lange muss man warten nach der ersten Impfung?
Bis du einen Schutz hast, solltest du 3 Wochen warten.
3 Wochen warten.
3 Wochen.
Ist es. Ja.
Genau, also zum Zeitpunkt, kommt jetzt auch darauf an. Also ich finde diese 21 Tage, die jetzt auch gewählt worden sind als Abstand zur ersten Impfung, durchaus sinnvoll. Du hast schon nach 2 Wochen einen gewissen Schutz, der dann sukzessive zunimmt. Natürlich mit von Mensch zu Mensch total unterschiedlich. Ja. Aber 3 Wochen ist schon ein guter Zeitpunkt. Wenn man sich die 3 Wochen noch in Sicherheit hält, ist das wichtig. Das Problem finde ich, unmittelbar nach der Impfung fühlst du dich wie Superman und fühlst dich total wohl in Menschenmassen. Ich war dann einkaufen beim Spar und es hat sich bis dato war ja eine Schlange, die sich bildet, gleichzeitig eine Bedrohung, eine gewisse. Und die hat sich total angenehm angefühlt plötzlich. In der 2 Tage nach der Impfung oder am Tag der Impfung, ich weiß es nicht mehr. Und da neigt man echt fast ein bisschen dazu, leichtsinnig zu werden, weil in der Woche danach bist du nicht geschützt. Also das,
nein, natürlich nicht.
Aber das ist, Entschuldigung, das ist ein Impfschaden schon einmal, Oma, weil eine Warteschlange hat sich auch vorher nicht angenehm angefühlt.
Ich wollte sogar sagen, zweiter Cluster, bitte.
Eine, nicht unterbrechen, bitte. Wenn Sie dann, das, ich mag das, ich tue das selber nicht.
Wir unterbrechen uns mal nicht, wir sind ja nicht mehr willkommen in Österreich.
Wenn du plötzlich die Warteschlangen liebst, dann wirst du jetzt bald auch Steuererklärungen verehren oder Darmspiegelungen aufsuchen vor Freude. Also dann hast du einen Impfschaden. Das sind alles Dinge, die, wenn das die neue Normalität ist, na dann gute Nacht.
Es hat ein bisschen was Menschliches, etwas Schönes an Nähe. Du weißt nicht, ob du es war wirklich so, dass ich diese viele verschiedene Menschen auf einem Haufen, das war irgendwie nett. Was ja früher nur Bedrohung war, hat plötzlich wieder diesen gewissen netten Charakter gehabt. Und das kann man ja nicht verleugnen. Es ist ja schön, unter Menschen zu sein. Das kann man ja nicht.
Absolut. Ich war auch sofort bei einer, ich bin direkt von Austria Center zu einer Gruppensex-Party gefahren. Das war wirklich großartig.
Alle mit grünem Pass.
Alle mit grünen Kondomen.
Es war wirklich das einzige, lauter Nackte und vorm Genital hatten sie den grünen Pass.
Ja, also es wird sicher kritische Stimmen geben, die mich jetzt beschimpfen werden, aber die können mich noch auslegen.
Das Einzige, was du dir auf der Sexparty nicht geholt hast, war Corona.
Du bist jetzt geimpft und machst einen Podcast für den Kurier. Also du kannst nichts mehr falsch machen.
Ja, also wann ist meine Spende da?
Also ich glaube, regierungsfreundlicher als du kann man nicht agieren. Du machst alles das, was Sebastian Kurz will.
Ja, und wenn er jetzt sagt, ich soll Theater spielen, spiele ich auch noch Theater.
So unvorstellbar. Ja, er hat ja auch sicher gesagt, kauf dir Bücher und setz dich regelmäßig am Montag vor eine Bibliothek.
Meine Lieben, was sagt der Tschernobyl? Er hat sich heute zum 35. Mal.
Ja.
Um was Schönes und Tröstendes zu sagen.
Das ist ganz interessant, weil ich es gibt ganz wenige Momente, an die sich alle Menschen erinnern können. Alle Menschen sind ja übertrieben, also die jetzt noch leben. Eines ist natürlich der 11. September, wenn man die Leute fragt, wo warst du, das kann sich jeder erinnern. Wien-Attentat können sich auch viele erinnern, wo sie das jetzt mitbekommen haben, weil das auch so vor kurzem erst war. Und witzigerweise Tschernobyl habe ich auch eine ganz massive Erinnerung, nämlich witzigerweise.
Was ist bei dir?
Ich war draußen irgendwo und ich wurde sofort reingeholt, sofort. Und dann mir wurde diese Bedrohung so kommuniziert, als wie wenn ein Arzt zu seinem Patienten sagt, sie sollten ihre Sachen erledigen. aber das mache ich jetzt schon seit wie vielen Jahren?
Das machst du seit dein Leben lang.
Seit Tschernobyl erledige ich meine letzten Dinge. Also, ja.
Was wären die letzten Dinge?
Auf Facebook so ein nettes Posting gelesen, in dem gestanden ist, was wäre, wenn Tschernobyl heute wäre, wie würden Menschen reagieren? Und ein Gedanke war, ich lasse mir von der Regierung sicher nicht vorschreiben, wann ich im Regen spazieren gehe.
Ja.
Ich glaube, es gibt dann sicher wieder 20 Schauspieler, die in die Kamera sagen, ich natürlich, wenn die Regierung will, dann gehe ich nicht raus. Natürlich mache ich das.
Natürlich esse ich keine Schwammerl, wenn sie so billig sind.
Nach Tschernobyl, dann ich mache das nicht, das ist schon richtig. Das
die Schauspieler machen dann so Videos wie, mein Gott, ich war schon mein Leben lang im Radio aktiv und nichts war. Ich war schon bei Willy Kralik im Radio aktiv. Naja. Was wären die letzten Dinge, Klaus? Das ist eine interessante Frage. Das wollten wir heute. Es kommt schon wieder so ein optischer Gag.
Ja.
Mein Gott, ist das. Ich finde, dass der Oma einen Kurierboykott macht.
Ja. Naja, boykottiert uns vor allem in der Konzentration, weil du hattest gerade, was sind die letzten Dinge? So eine schöne Frage und dann kommt ein zweiter Oma ins Bild.
Sie müssen, meine Damen und Herren, jetzt wirklich auf, das ist ungefähr bei Minute 24, 25 oder so, kurz reinschauen.
Ja.
Also das Gute ist, somit haben wir quasi Cross-Promotion und holen uns aus dem Audio-Podcast Menschen in den Videopodcast. Dann sehen
wisst ihr übrigens, wer die beste Cross-Promotion hatte?
Nein.
Die katholische Kirche, weil es war 2000 Jahre lang erfolgreich. So, Cross. Entschuldige, schlecht, aber schon wieder. Jetzt. Oma, das hört doch auf.
Ich kann das leider nicht mehr stoppen.
Das ist eine Band für mich, oder was?
Ich glaube, wir beide glauben, dass wir ein Spektrum dabei ist. Da steht er, ja. Davon haben unsere Audio-Zuhörer, da kriegen wir wieder, wir kriegen eh immer wieder, jetzt weil wir uns mehr über Audio hören als anschauen, kriegen wir wieder die Klage, das bringt ihnen nichts.
Das muss ja, aber man das ist selber schuld, wenn man sich, ist man selber schuld. Wenn man sich einen Stummfilm, wenn man sich beim Stummfilm nur anhört, weiß man halt nicht, worum es geht.
Die wollen dann wieder ihr Geld zurück und wir haben, wir haben nicht mehr so viel.
Naja. Nein, entschuldigen uns wirklich. Also die optischen Gags werden weniger, meine Damen und Herren, glauben Sie uns.
Also sie werden zumindest schlechter.
Ja. Okay. Was wären die letzten Dinge? Kommen wir zu dem kurz zurück, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, das der Klaus ausgesucht hat.
Die letzten Dinge, das ist eine spannende Frage, oder? Die kann man sich immer wieder stellen, wenn ein Arzt zu dir jetzt kommt und sagt, okay, Sie haben noch eine Woche und erledigen Sie Ihre Dinge. Was wären die letzten Dinge? Ich sage nicht was Pathetisches. Ich glaube, ich würde mich, meine letzten Dinge wären alle immateriell, ich würde mich versöhnen. Ich würde mich versöhnen mit Leuten, wo ich glaube, dass ich noch einen Konflikt habe. Es sind gar nicht sehr viele, aber ich glaube, diese zwei Personen, die mir da jetzt einfallen würden, das würde ich jetzt noch, das wären die letzten Dinge.
Glaubst du, er meint uns zwei?
Ja, genau.
Ich würde mit ein paar 100 € Schwarzgeld meine Festplatten zum Reiswolf tragen.
Das ist aber schön, das Bild.
Oder?
Ja. Oder, aber es kann natürlich sein, ja. Aber ich wüsste gar nicht, was ich mache irgendwie. Aber viele Leute sagen ja dann wegfahren schnell noch, wenn am Strand, ans Meer und so weiter. Ich glaube, da hätte ich überhaupt kein Bedürfnis. Dann hole ich mir nur einen Sonnenbrand und sterbe vorher an dem.
Das Blöde ist, es sagt dir ja niemand. Das wird dir ja nie wer sagen, du hast noch 2 Wochen.
Ja, da gibt es ja den schönen Film mit der Uhr, wo du eine Uhr hast, die dir den Countdown gibt, wann dein Leben zu Ende ist. Und das würde ja natürlich in unserem Bewusstsein alles ändern. Es wäre wirklich, es ist immer wieder ein spannender Gedanke. Ich denke auch oft darüber nach, wie wäre das Leben? Ich glaube, unser Hauptthema lassen wir heute, das finde ich nämlich sehr spannend. Wie wäre unser Leben, wenn wir unser Alter nicht wüssten? Stell dir mal vor, ich könnte dir, Oma, einreden, du bist 78 und dir, Nia, du bist gerade volljährig. Du darfst jetzt den Führerschein machen. Weil es gibt kein Dokument, das... es gibt kein Dokument, das beweisen könnte, wie alt du wirklich bist. Was würde das verändern? Es würde unvorstellbar viel, glaube ich, in deinem... Stell dir mal vor, ich könnte einreden, du bist in der Pubertät. Dann würdest du dir denken, für die Pubertät bin ich eh ganz normal.
Wenn ich mein Alter nicht wüsste, es ist ja sowieso so, dass ich jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel sehe, zu Tode erschrecke, weil ich erkläre nach wie vor, glaube, dass ich 32 schlank und sehr fesch bin. Ja, ich habe zu mir selber ein ganz anderes, ich bin immer pass erstaunt, wie ich ausschaue und denke mir, das gibt es ja nicht, das kann ja nicht sein.
Aber wie glaubst du, geht's denn beim Zuschauern?
Das gibt es ja nicht, wie kann
ich? Ich zahle dafür sogar noch Eintritt, um diesen Verfall zu verfolgen.
Und die können sich nicht so gewöhnen an dich, weil die sehen dich nicht jeden Tag, sondern nur alle 6 Monate und was glaubst du, ist denn? Ja, eben.
Stell dir mal
ich glaube, es ist gar nicht so viel anders, Klaus, weil du hast ja keinen Blick in die Zukunft. Somit wissen wir ja unsere Lebenserwartung nicht. Und somit ist, glaube ich, eh jeder Tag ein bisschen, ab der Pubertät weiß man ja, hey, es könnte jederzeit sein, dass du noch 10 Jahre hast, 5 Jahre oder 2 Tage.
Somit, also ich habe mal diese Frage in einem Programm gestellt auf der Bühne.
Ja.
Und die Leute im Publikum auch gefragt und so. Und das ist dadurch entstanden, dass wir uns das wirklich gefragt haben. Nämlich, was würden wir tun, wenn wir noch 24 Stunden hätten? Und die beste Antwort kam von einem lieben Freund von mir, der gesagt hat, ich tät mir mal ausschlafen. Das ist interessant. Ne? Und dann ausschlafen, was Gutes essen und dann noch 1, 2 Menschen treffen, die ich mag. Und ich glaube, wenn man das so sieht und so sagt und wenn man das so empfindet, dann ist man wahrlich ein Philosoph oder zumindest ein Buddhist.
Ja.
Oder sehr müde.
Aber das sind, muss man sagen, die Erfahrung der schönsten Tage. Die schönsten Tage sind meistens nicht die, an denen ich 1000 Sachen geschafft habe, sondern die, an denen ich ein paar nette Sachen erlebt habe.
Ein also Freund von uns, der Eintubige, hat gesagt, ich würde mein Begräbnis organisieren. Ich glaube, ihr wisst, wer das ist.
Nein.
Der Georg.
Wirklich?
Ja. Georg hat gesagt, ich würde mein Begräbnis. Das wäre mir zum Beispiel.
Das wäre mir völlig blunzen.
Völlig wurscht.
Ja.
Da gibt es ja, ein wunderbares Buch, das heißt vom Jörg Maute, alter Journalist, ÖVP-Journalist, ÖVP-Politiker, glaube ich, jetzt sage ich schon wieder das falsch, aber Journalist war er. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Demnächst. Das hat mir mal mein Vater empfohlen, das habe ich wirklich gelesen. Und da ging es darum, sein Tagebuch, der hat Krebs unheilbar und schreibt einfach bis zum Tod, wie es ihm damit geht. Und das Schluss von dem Buch ist, finde ich, das Beste. Da schreibt er, wer aller nicht zu seinem Begräbnis kommen darf. Und er schreibt dann so, auch der Helmut Zilk zum Beispiel damals, er schreibt dann jeden einen Brief, weil er damit seine selbstgefälligen Reden halten will und das will auf keinen Fall auf seiner Begräbnis hören. Und er schreibt an jedem am Schluss von seinem Buch, wer alle nicht, an jeden, der nicht zu seinem Begräbnis kommen darf, aber sicher kommen würde, weil er nicht ganz unbekannt war, der Jörg Maute, schreibt er einen Brief, dass er nicht den Zentralfriedhof großräumig umgehen soll am Tag seines Begräbnisses. Und das finde ich eine sehr schöne Idee, aber versöhnlich ist sie auch nicht. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde mich umbringen. Wenn ich wüsste, ich hätte nur mehr 24 Stunden zu leben, dann würde ich mich umbringen, weil dann hätte ich noch einen Hauch Selbstbestimmtheit. Weil dann sage ich zum Sensenmann, ich weiß, du wirst mich in 24 Stunden holen, aber ich gehe früher. Das wäre Selbstermächtigung. Das wäre.
Oh, du weißt, was da passiert. Es wird dir nicht wirklich gelingen und du wirst die letzten 24 Stunden deines Lebens auf einer Intensivstation verbringen, wo sie
passiert. Und am Ende auch 24 schlechter Kabarettist besetzt auch noch intensiv mit Lungen im Selbstmordversuch. Ja, könnte sein.
Es hat jetzt jemand, ich weiß nicht, wer das war, es war, glaube ich, in dem Fall ein SPÖ-Politiker, der verstorben ist, ich glaube ein Bürgermeister war das, und der hat seine eigene Grabrede aufgenommen und abspielen lassen auf seinem Begräbnis.
Ja, ja.
Das habe ich irgendwo gelesen, ich habe das leider nicht gehört, das wäre mich jetzt total interessiert, was der gesagt hat. Da habe ich mir echt überlegt, also das würde ich, ich weiß gar nicht, ja. Die Frage ist, wann nimmt man das auf? Das müssen wir eigentlich jetzt sofort aufnehmen, weil ich könnte ja bei der Tier ausgehen und ausrutschen.
Aber wer da muss es ja immer wieder updaten.
Wäre das nicht ein total spannender Gedanke, dass man jeden Morgen beim Frühstück den Tag damit beginnt, seine Begräbnisrede aufzunehmen, seine aktuelle?
Ja, ich weiß nicht, ob das meine Stimmung sehr hebt, die in der Früh ohnehin etwas depressiv ist.
Doch, nein. Ich glaube sogar, die würde den Tag verdichten. Also ja. die würde dich effizienter machen, jetzt nicht im kapitalistischen Sinne, sondern im Sinne des, was ist mir wichtig? Vielleicht ist
wenn du jetzt so buddhistisch lebst, dass du jeden Tag so lebst, als wäre er dein letzter, dann stirbst du wirklich eine Woche später an der Fettleber.
Ich weiß nicht.
Oder?
Ja. Aber weißt du, was ich so toll finde an dieser Impfaktion jetzt für mich? Dass ich endlich ein Argument habe, wie sinnvoll es war, mein Leben lang zu fressen. Weil wenn ich nicht BMI 37 hätte, hätte man mich nicht geimpft, ich hätte mich angesteckt, wäre gestorben. So hat mir mein Fett das Leben gerettet.
Und siehst du aber jetzt, ich gratuliere, aber siehst du diese Ungerechtigkeit? Ich achte auf Ernährung, ja. Ich laufe viermal die Woche eine Stunde aus und werde im Juli 2028 geimpft. Und das muss man ganz offen der Regierung vorwerfen, dass mein ganzes Präventivkonzept völlig für den Arsch ist im Rahmen dieser, das ist schlecht. Da hätte sich, was habe ich jetzt davon? Weil ich habe, das, wenn die Leute sagen, was lernst du aus Corona, bis zur nächsten Pandemie fresse ich meinen Ranzen auf. Das habe ich jetzt gelernt.
Ja. Ich glaube, dass ja auch da wieder ein Kalkül von der Regierung dahinter steckt. Verstehst du? Ja. Natürlich sagt man einen Monat, bevor man die Lokale eröffnet, die Gasthäuser, den Menschen, die sich denken, ich weiß nicht, soll ich wirklich schon ins Gasthaus gehen, sagt man, wenn du Übergewicht hast, wirst du geimpft. Weil dann denkt sich jeder, wir gehen sicher was essen, weil dann nehmen wir zu, wenn man früher geimpft. Ich glaube, auch hier steckt Kalkül dahinter.
Mir ein schlechter Wortwitz. Wenn du jetzt einen BMI 37 hast und jetzt mit dem Führerschein beginnst, dann hast du mit 73 BMW.
BMI ist ein Bundesministerium für Inneres, oder? Das ist ja, BMI steht ja für beides in Wahrheit, oder?
Ja.
Body Mass Index. Aber ich glaube ja, dass dieser Body Mass Index, ich habe es einfach, also ich meine, ich bin blatt, da gibt es keine Frage.
Ich hab den Namen für die Folge. Welchen BMI hat das BMI?
Welchen BMI hat das BMI? Das ist sehr gut. Aber zurück zu den letzten Dingen. Oma, was würdest du, hast du schon was gesagt? Nein, du hast noch nichts gesagt. Was würdest du machen, wenn du jetzt erfährst, in 24 Stunden ist es vorbei? Oder sagen wir eine Woche, bleiben wir bei der Woche.
Also ich glaube, ich würde versuchen, möglichst viele Leute, die mir nah sind, nicht unbedingt beim Prozess des Sterbens und letzten Atemzugs dabei zu haben, aber in meiner Nähe zu haben, tatsächlich jetzt gar nicht tröstenderweise, aus dem Gedanken heraus, dass es derzeit ganz viele Leute gibt, die durch Covid-19, darüber wurde wirklich zu wenig gesprochen, total einsam verstorben sind. Viel einsamer, als sie es ohne Corona gehabt hätten. Und das stelle ich mir am schlimmsten vor. Ich habe vorm Sterben nicht wirklich Angst, aber vorm völlig allein sein beim Sterben schon. Also ich glaube, ich würde mir wirklich wünschen, nicht allein zu sein. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir es aus der Zeit jetzt herausschaffen, dass man nimmer allein sterben muss.
Ja, ich habe vom Sterben keine Angst, aber ich habe Angst, dass ich nachher tot bin.
Du lachst darüber, aber ich sehe das ganz genauso. Ich habe nie den Satz verstanden, dass die Leute sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe Angst vor dem Sterben. Bei mir ist es immer genau umgekehrt. Ich habe Angst vor dem Tod, aber ich habe null Angst vor dem Sterben. Da kriege ich irgendein Medikament, das mich halb schmerzfrei lässt. Aber diese Leere danach, also dieses nicht mehr aufwachen, diese Absurdität, diese Vorstellung, die ist so groß, vor der habe ich also zumindest Respekt.
Ja, aber Cicero oder Seneca oder sonst irgendwer, ich weiß es leider nicht, hat gesagt, der Tod muss uns, solange wir leben, überhaupt nicht kümmern. Weil wenn wir leben, ist der Tod nicht bei uns. Und wenn wir beim Tod sind, leben wir nicht mehr. Also ist es überhaupt komplett sinnlos, überhaupt sich irgendeinen Gedanken darüber zu machen. Ist die eine philosophische.
Ja.
Die andere philosophische Meinung ist, der Michel de Montaigne hat gesagt, Leben heißt sterben lernen, also sich mit der keine Angst mehr vor dem Tod zu haben und keine Angst vor der Sterblichkeit. Wobei vielleicht das andere ja auch meint, dass wir keine Angst haben. Und ich habe was Tröstendes schon parat, sonst vergesse ich's. Georg Friedrich ist der Schauspieler. Der berühmte Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, Georg Friedrich.
Was habe ich gesagt?
Das Beste war, der Georg Friedrich hat sich in Willkommen Österreich eine Zigarette angezündet.
Ja, großartig.
Wir haben ihn gefragt, wie viel rauchst du eigentlich? Und er hat gesagt, geht's einmal an. Fantastische Antwort.
Großartig.
Georg Christoph Lichtenberg hat gesagt, wenn ich nach dem Tod nicht existiere, fürchte ich mich nicht vor diesem Zustand, denn ich habe vor meiner Geburt schon einmal nicht existiert. Ich gehe also in einen Zustand zurück, den ich kenne.
Ja, an den ich mich aber eigentlich nicht erinnern kann, weil ich vor der Geburt noch nicht wusste, wie Denken geht. Also somit ist der Gedanke schon ganz nett gemeint, philosophisch ja, aber der tröstet mich nicht ausreichend.
Aber mich tröstet das total, weil wo war ich denn vom Urknall bis zum 29. April, Achtung, kleiner Hinweis, 29. April 1968, wo war ich denn da? Und dort gehe ich wieder hin.
Ja. Du verlässt ja mit dem Leben auch Schaden, den Schaden oder das Leiden des Lebens. Also ich habe mir schon oft überlegt, auf die Urne schreibe ich mal drauf, endlich keine Rückenschmerzen.
Also, es ist ja nicht. Ich möchte, dass auf meinem Grabstein steht, jetzt zahlt sich ja Diät Anima aus.
Aber ich finde endlich keine Rückenschmerzen für heute den schöneren Titel. Findet ihr nicht?
Ja, das ist aber nur lustig, wenn man weiß, dass man tot ist. Sonst versteht man das nicht.
Wenn man weiß, dass man tot ist. Das ist richtig.
Ja. Das ist der Titel.
Es ist nur lustig, ist nur, wenn man weiß, dass man tot ist.
Es ist nur schön, wenn man weiß, dass man tot ist.
Ja, sehr langer Titel. Da werden Sie wieder
das ist schon wieder so ein langer Titel. Was war denn der erste?
Welchen BMI hat das BMI?
Ja, welchen BMI hat das BMI? Ja. Ja, Freunde, wir sind bei 40 Minuten ungefähr, 39.
Gehen wir unser Thema, ich würde wirklich sagen, weil es zu groß ist. Das Thema,
wenn wir jetzt anfangen, brauchen wir noch einmal eine halbe Stunde. Ja,
wir können spoilern, das Thema ist, und vielleicht können sich ja Leute auch dazu beschreiben, Gedanken, die wir dann einbringen, das Gewissen, das schlechte Gewissen, wo pocht es bei uns Menschen? Es gibt ja von Sport, Ernährung, Klima oder dass man gerade den Corona-Abstand nicht einhält, gibt es ja 1000 Möglichkeiten, kurz mal ein schlechtes Gewissen zu haben. Wir wollen über unser schlechtes Gewissen, das uns mir von der katholischen Kirche sehr bald umgehängt worden ist. Ich liebe ja diesen, ich habe es geliebt, wenn du hörst in der Kirche, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Es ist interessant, dass man das dreimal sagt, als Kind hast du dir gedacht, du bist dement, weil du musst das dreimal wiederholen. Oder ist die Schuld zu groß? Aber es gibt ja kaum was in der deutschen Sprache, in jedem Deutschaufsatz würde man es streichen. Da würde jede Deutschlerin schreiben, Wortwiederholung.
Du kennst meine Theorie zur dreifachen Wiederholung, die habe ich im Podcast schon einmal gesagt.
Und zwar?
Es ist doch so, Sie haben immer gesagt, meine Damen und Herren, das Wichtige in dieser Pandemie ist testen. Zu einem Zeitpunkt, wo das Testen nicht funktioniert hat, weil Sie gewusst haben, es wird nicht gehen. Und es hätte nämlich gereicht, zu sagen, meine Damen und Herren, wir werden sehr viel testen. Und dann testet man. Wenn man aber schon weiß, es wird sich nicht ausgehen, sagt man testen. Wenn ich abnehme, sage ich, ich weiß, Schatz, ich muss abnehmen, weil schon was. Und weil die katholische Kirche weiß, dass es ein Scheißdreck ist mit dieser Schuld, haben sie gesagt, ich bin schuld. Meine große Schuld.
Also, und wenn man einen Kollegen total gerne auf der Bühne für sein Programm wünscht, man ihm deswegen toi.
Das ist auch gelöst.
Oder?
Toi.
Du Trottel, du warst noch nicht lustig, du wirst nicht lustig sein. Toi.
Aber das ist ein total interessanter Gedanke, dass testen ist die moderne ÖVP-Version von durch meine Schuld.
Impfen, wir müssen impfen. Und das haben Sie nicht dreimal hintereinander gesagt, wir nehmen keine Spenden. Das ist nicht mehr stimmt, wir nehmen Spenden.
Wir müssen alles dicht machen.
Genau. Darum waren ja auch in jedem WhatsApp-Verlauf 3 Emojis. Jetzt fällt es mir
Pussy.
Zack.
Das war eine schöne Verabschiedung von unserem Podcast. Wie verabschieden wir uns jetzt?
Es war wunderschön.
Ich habe gedacht, dass jeder von uns einmal Pussy sagt.
Ach so, ja, das geht auch. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von Ihnen. Es war wieder wunderbar, dass Sie uns zugehört haben. Wie gesagt, ein kleiner Hinweis, falls Sie die optischen Tricks des Kollegen Omar Sasam, der ja auch bei Pixar gearbeitet hat, wie Klaus Eckel richtig gesagt, und Jurassic Park Nummer 5, für die Dinosaurier, wenn Sie das sehen wollen, dann switchen Sie bitte auf den Globeplayer. Es verabschieden sich Michael Niewarane, Bussi.
Klaus Eckel, Bussi.
Omar Sasam, Bussi.
Das war's, ne? Ich hätte einen Namen sagen sollen, das war jetzt. Macht nichts, oder? Das war halt einmal eine andere Verabschiedung.
Ja.
Ciao.
Tschüss.